Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und bringe liebe Grüße von meiner Frau mit. Die ist noch ganz geschafft von unserer USA-Reise, die sehr beeindruckend war. Und so ist eben Freude und Leid, wie heute schon gehört, oft nah beieinander. Alles, was Freude macht, kostet auch Kraft. Wenn Gott redet, dass er uns befreien möchte, dann heißt das, dass wir vorher in Gefangenschaft waren, in irgendeiner Form. Und so ist das wahre Leben. Aber dennoch eine Erinnerung, die ganz wichtig ist: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist die Botschaft heute. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nicht die Freude an stille Zeit, nicht die Freude an Gemeinschaft, was auch Freude ist, sondern die Freude am Herrn. Da ist die Stärke. Und weil er barmherzig ist, gibt es dann auch noch eine Aufgabe für uns. Er ist großartig, er ist barmherzig, er ist unsere Stärke und deshalb lasst uns barmherzig sein, wie er barmherzig ist, weil das ist der Wille Gottes. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und wir haben einen großartigen, barmherzigen Gott. Das ist die Erinnerung für heute. Wir haben heute Volkstrauertag. Hat da schon jemand drüber nachgedacht? Wusste das jemand?
Ja,
genau, das ist mit vielen Sachen so. Letzte Woche hatten wir 30 Jahre Mauerfall. Habt ihr das mitbekommen?
Ja.
Es ist ein großer Segen, wenn wir diese Erinnerungen haben. Und diese Stelle, die Freude am Herrn ist eure Stärke, steht in Nehemia 8. Die feiern da gerade ein Fest, ein Gedenkfest. Laubhüttenfest. Ja, schade ist, dass uns das oft eben gar nichts mehr sagt. Und wir brauchen gar nicht weit weggehen zu Israel und fernen Kulturen und reisen durch die Zeit, 2000 Jahre oder länger, sondern wir können einfach auch schon heute, Volkstrauertag. Der Johannes Oerding hat ein neues Album rausgebracht. Da gibt es ein Lied, Blinde Passagiere. Und da singt er: Wir bekommen manchmal einen Fensterplatz und schauen nicht mal raus. Wir sind blinde Passagiere, fliegen auf einem blauen Planeten, auf einer Reise durchs Schwarze Meer, das All. Wir bekommen durch Gott ganz viele Fensterplätze. Und wir tun gut daran, wenn wir die Möglichkeit nutzen und rausschauen und sehen, was da alles ist. Fange ich mal letzte Woche einfach an. 30 Jahre Mauerfall. Damals war ich 18. Damals ging meine Reise mit Gott los. Mir hat auf einmal, das fiel mir wie Schuppen von den Augen, Deutschland in der Geschichte hat sich an Israel, dem Volk Gottes, vergriffen, wollte sie ausmerzen und Gott lässt sich nicht spotten. Er steht zu seinem Volk, wie wir gerade im 5. Mose gelesen haben, und 40 Jahre Gericht über Deutschland, 40 Jahre Teilung, 40 Jahre diese biblische Zahl, und dann aber Gott ist barmherzig, er schenkt Gnade. Und ich hatte keine Ahnung über große Geschichte, ich hatte keine Verwandten in der DDR. Ich bin da reingestolpert und sehe weinende Menschen, die begriffen haben, dass Gott real ist. Dass wenn du dich gegen Israel wendest, Gott das nicht ungestraft lässt. Deutschland war geteilt. 40 Jahre biblische Teilung. Und dann schenkt er Gnade. Wie durch ein Wunder. Wir wurden nochmal daran erinnert. Gut, dass wir immer wieder erinnert werden. Und damals bin ich am letzten Tag des Jahres, am 31. Dezember, in die Kirche. 1989, als gerade 18 Jahre geworden. Und dort wurde er daran erinnert. Und es waren natürlich nicht viele Leute da. Es war grau in grau, von den Haaren oder Fleischfarben, so wie ich. Aber die Menschen haben mich damals als 18-Jährigen gepackt. Gott hat mich ergriffen. Die haben geweint und waren, wir haben es heute schon gehört, dankbar. Es war ein Wunder. Und es hat nicht nur Deutschland geändert, es hat auch den ganzen Ostblock geändert. Es hat ganz viele Dinge in Bewegung gesetzt und wir wurden daran erinnert. Und ich habe mich sehr gerne daran erinnert. Heute Volkstrauertag, da werden wir daran erinnert, an all die Gefallenen, all die Toten, all die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften. als Mahnung, als Warnung. Und wir tun immer wieder gut daran, wenn wir diesen Fensterplatz bekommen, dass wir auch aus dem Fenster schauen, uns erinnern lassen, uns belehren lassen, Dankbarkeit in uns wecken lassen. Und heute möchte ich euch erinnern, ein wunderbarer neuer Fensterplatz, und euch erinnern, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Weil wir dürfen uns freuen, weil wir haben einen gnädigen, barmherzigen, großartigen Gott. Es gibt ein Lied, ich stand vor den Niagara-Fällen, und das ist schon schön, wenn du nicht an Gott glaubst. Aber wenn du dann merkst, er hat das alles gemacht, die Niagara-Fälle, das all, alles, was lebt, dich und mich, so will I, heißt das Lied im Englischen, dann auch ich. Wenn ihr das noch nicht hier im Lobpreis singt, dann bekommt Kyle noch eine Aufgabe, das mit euch zu lernen. Du sprichst ein Wort und Milliarden Galaxien sind geboren, denn der Atem deiner Worte gibt die Form. Wenn die Sterne dich anbeten, dann auch ich. Ich entdeck dein Herz in allem, was du schufst. Jeder Stern, der strahlt, ein Zeichen deiner Gunst. Wenn die Schöpfung dir dein Lob singt, dann auch ich. Wenn das Meer dein Lob brüllt, dann auch ich. Großartig. Dann auch ich. Wie sollte ich das anders machen? Wie sollte ich da stehen, an Gott sehen durch diesen Fensterplatz, den er uns gibt? Durch die Erinnerung, durch die Verheißung, durch sein Wort, was er uns gibt. Wie sollten wir da nicht durchstaunen und ihn preisen mit all der Schöpfung, die er gemacht hat? Und so hat mich das nicht losgelassen. Nun sind es 30 Jahre, die ich mit dem Herrn gehen darf. Auf dem Weg hierher wurde ich erinnert an so viele Fahrten nach Hildesheim. Zu Dorotheas Geburtstag mit dem Neffen David. Und jetzt dürfen wir in der Paulusgemeinde sonntags gemeinsam mit Davids Frau Marita, und die sind gerade Eltern geworden, dürfen wir gemeinsam anbeten. Heute Abend gibt es Taufgottesdienste in der Gemeinde. Und Markus Zobeck, das ist eine andere Geschichte, ist da Pastor. Und der kommt aus den Gemeinden Christi irgendwo Köln, Frankfurt. Und das hat alles mit Gemünden zu tun. Da sind so viele Leute hingefahren. Und ich bin vorhin beim Hannover Kreuz vorbeigefahren, wo wir oft nach Berlin abgebogen sind. Also man geht dann eben wieder Wege. Und die Erinnerung ist da. Und es kommt dazu und dazu und dazu, weil der Herr hat gesagt, wer etwas aufgibt für mich, der kriegt mannigfaltig zurück. Wer aufgibt Vater, Mutter, Familie, der kriegt viele Schwestern, Brüder, Mutter, Mütter, Väter zurück. Gehen wir also zu unserer Geschichte. Dieses, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wie gesagt, in Nehemia 8. Da feiern sie das Laubhüttenfest. Was ist das Laubhüttenfest? Das Laubhüttenfest ist das siebte, das letzte Fest im Festkalender Israels, was Gott dem Volk Israel im dritten Buch Mose 23 gibt. Wer Interesse hat, kann das nachlesen. Es gibt sieben Feste. Das erste Fest, und das wisst ihr alle, ist das Passafest. Und Gott, der bildet dort in diesen Festen und bildet in dem jährlichen Kalender für Israel, weil er will sie erinnern, und er erinnert sich auch, weil immer noch kommen auch Juden zum Glauben, gerade in der heutigen Zeit auch zum Glauben. Sie werden erinnert durch ihr Fest, und wir sollen erinnert werden durch die Feste, was Gott vorhat. Es geht immer los mit dem Ersten, es geht immer los mit dem Opfer, es geht immer los mit Befreiung, Passa. Wir haben das in dem Abendmahl gefeiert. Er ist für uns gestorben. Wir mussten ihn nicht suchen, er hat uns gesucht, er ist gekommen, er hat gegeben, er hat vollbracht, er hat gemacht, er schenkt den Segen, sein Wort ist verlässlich, wir können ihm vertrauen, das ist ein Fenster. Seht die Herrlichkeit Gottes. Ich habe euch zuerst geliebt. Ich habe euch erwählt. Ich habe euch reingewaschen mit heiligem Wasser. Ich möchte euch befreien von schlechtem Gewissen. Wenn wir an diesem Fenster sitzen und schauen nicht raus, dann werden wir schlechtes Gewissen weiterhaben. Ich möchte dich, spricht Gott, reinigen, heiligen, erlösen von schlechtem Gewissen. Schaut durch das Fenster, seht, wie groß Gott ist und lasst euch befreien von schlechtem Gewissen. Weil er hat alles schon getan, er hat alles ans Kreuz genommen. Es ist vollbracht. Und nun schenkt uns Gott einen neuen Fensterplatz und sagt, wo soll das alles hin? Es beginnt mit dem ersten Fest, mit dem Passa. Und das letzte Fest, habe ich gerade schon gesagt, das siebte, ist Laubhüttenfest. Ein großes Freuden- und Erntefest, die Erfüllung von allem. Gott ist bei seinem Volk. Das Volk ist wieder Volk, vereint, feiert Ernte, feiert Sieg, feiert Erfüllung. Es hat angefangen mit dem Opfer, es ist erfüllt in einem Freudenfest mit dem Herrn. Laubhüttenfest. Und in dieser Situation sagt Nehemia und Esra, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Er hat euch befreit. Er gibt euch Sieg. Es hat mit einem Opfer angefangen. Es hört mit einem Freudenfest auf. Bei dem Abendmahl haben wir dasselbe gefeiert. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Er kommt wieder zur Erfüllung. Er kommt wieder zum Laubhüttenfest. Er kommt wieder zum Freudenfest. Er bei uns, wir mit ihm. Erfüllung. Und so zieht sich das bei unserem Abendmahl, es zieht sich in dem Festkalender Israels, es zieht sich wie ein strahlender Fensterplatz, wie ein roter Faden, als Erinnerung durch die ganze Bibel. Bis hin in die Offenbarung. Weil da wird das Fest dann gefeiert. Und die Bibel sagt uns, was das für ein Fest auch ist. Es ist ein Hochzeitsfest. Weil es geht nicht nur um Gemeinschaft, es geht nicht nur um gemeinsam einen Sieg feiern, es geht nicht nur um gemeinsam zusammenkommen, es geht um eine Vereinigung von Zweien, so fest wie bei einer Ehe. Und dabei ist Jesus Christus, der sein Leben gab, der Bräutigam und die Gemeinde, die Braut. Wir verstehen so vieles nicht. Wir sind so oft geplagt, wir sind so oft verzagt, wir sehen unsere Probleme, wir sehen die Anfeindung. Es gibt Herausforderungen, Verlust und quälende Sorgen und die eigene Unzulänglichkeit. Und Jesus möchte uns befreien und sagen, schaut auf mich, schaut nach oben. Schaut durch das Fenster der Verheißung, schaut durch die Fenster der Versprechen. Schaut, wie herrlich und groß Gott ist. Ich erinnere euch doch. Vom Passa bis zum Laubhüttenfest, bei jedem Mal, was wir feiern, bis er kommt. Und er wird kommen, wie er das erste Mal gekommen ist. Und es wird eine Vereinigung geben mit dem Herrn. Wir werden eins sein, wir werden sein, wie er, spricht die Bibel. Es wird ein Hochzeitsmahl sein, eine Hochzeitsfeier und dann die Ewigkeit. Nehemia 8. Und meine Augen sind immer schlimmer. Nehemia 8, Vers 9. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte. Und als es die Worte des Gesetzes hörte, weinte es mehr. Geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes, sendet Teile davon auch denen, die nichts zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Eine der größten Geschichten, die mich ganz am Anfang, als ich mit Jesus ging, erfasst haben, sind sein Umgang mit der Ehebrecherin in Johannes 8. Das hat mich gleich gepackt, weil wir haben hier Gott, Gott als Mensch, und wir können ihn eins zu eins erleben, wie er mit gefallenen Menschen, wie er mit Sündern, wie er mit zerbrochenen Herzen umgeht. Johannes 8, ihr kennt die Geschichte alle. Eine Frau wird im Ehebruch erwischt und die Ankläger, die Pharisäer, zerren sie vor Jesus und sagen, Meister, Johannes 8, Vers 4, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Und im Gesetz steht, Im Gesetz Mose ist geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder runter auf die Erde und schrieb in den Sand. Als sie es aber hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von dem Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Und sie sprach: Niemand, Herr. Und Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin, sündige nicht mehr. Wow. Ich bin so froh für diesen Fensterplatz, dass ich diese Geschichte anschauen darf, dass ich in Jesu Herz blicken darf, dass ich Gott, wie er mit uns auch umgehen würde, in unseren Verfehlungen und auch umgeht, dass ich ihn sehen darf. Was für eine Gnade, was für eine Barmherzigkeit, was für eine Wahrheit und gleichzeitig was für eine Liebe. Er verurteilt sie nicht. Stattdessen geht er kurze Zeit später auch für sie ans Kreuz, stirbt für ihre Schuld, weil sie hat gesündigt, gegen das Gesetz Mose gehandelt. Sie verdient den Tod, aber Gott tötet sie nicht. Jesus verurteilt sie nicht. Er geht selber ans Kreuz, damit sie frei ist, damit sie Kind Gottes ist, damit sie frei ist von Schuld, frei von schlechtem Gewissen, frei von quälenden Sorgen und klar weiß, was Gott von ihr hält. Ich verurteile dich auch nicht. Wenn ich das jetzt in meinem Kämmerlein lesen würde, würde ich jetzt eine Runde heulen, weil das so schön ist, weil das so ergreifend ist, weil das so wahr ist und zugleich so unverständlich ist. Wer sind wir? Wer bist du? Wer bin ich? Dass der Herr für uns stirbt, dass der Herr für uns opfert, dass der Herr uns nachgeht, dass der Herr alles für uns tut, dass er nicht uns reinspricht, sondern auch noch ein Freudenfest für uns geplant hat, eine Ewigkeit in Herrlichkeit mit ihm für uns geplant hat, uns das alles mit Jesus schenkt. Das ist Barmherzigkeit, das ist Liebe. Das ist Gnade und wie wir Jesus hier sehen, dennoch Wahrheit und Gerechtigkeit. Die Freude am Herrn ist auch unsere Stärke. Jetzt müssen wir uns angucken, was schiefgelaufen ist. Weil Israel finden wir hier in Nehemia 8 nach der babylonischen Gefangenschaft und sie sind ergriffen von der Liebe Gottes. Sie haben es begriffen. Sie sitzen am Fenster und schauen hinaus und sehen die Liebe Gottes, feiern das Laubhüttenfest, sagen, wir wollen nie wieder gegen Gott sündigen, dass wir nie wieder in die Gefangenschaft kommen. Und sie machen Synagogen auf und sie gehen immer wieder in die Schule und lernen all die Gebote. Und damit keiner die Gebote Mose übertritt, bauen sie Gebote um die Gebote. Und bis Jesus kommt, sind sogar um die Gebote der Gebote noch weitere Gebote gekommen. Was wir heute auch in den Speisegesetzen finden, was wir heute im orthodoxen Judentum auch sehen. Alles aus Ehrfurcht vor Gott, damit man ja nicht die zentralen 613 Gebote Gottes übertritt. Zäune um die Gebote gebaut, die einem hindern sollen, die heiligen Gebote zu übertreten, jemals wieder sich gegen Gott zu versündigen. Und dann lesen wir im Johannesevangelium, 1. Kapitel, Vers 10, Jesus, das Licht, war in der Welt und die Welt wurde durch ihn gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich frage euch, was ist passiert? Das Volk hatte die Lektion gelernt, das Volk war total auf dem Punkt, das Volk war ergriffen, das Volk liebte das Wort, kannte das Wort, baute Zäune um die Gebote, niemals wieder Gottes Zorn zu reizen. Dann kommt ein paar hundert Jahre später Gottes Sohn zu den Seinen, die ihn anbeten, die ihn erwarten, die ihn kennen. Und sie erkennen ihn nicht. Nehmen ihn noch nicht mal an. Johannes, der Täufer, tritt im Kapitel 1 auch auf und sagt, siehe das Lamm Gottes, das eure Sünden hinwegträgt. Und es wird gefragt, kann aus Nazareth was Gutes kommen? Komm und sieh. Und sie gehen mit Jesus, leben mit Jesus und Jesus nimmt sie im zweiten Kapitel wohin? Wo er sein erstes Zeichen, seine Herrlichkeit tut? Wieder ein Fensterplatz. Nach Kana, denn da war eine Hochzeit und verwandelt Reinigungswasser in Wein. Und da sind wir wieder bei unserer Geschichte, was Gott uns sagen möchte, was er auch in dem Festkalender sagt. Ich habe ein Opfer gebracht, es soll ein Freudenfest werden. Im Abendmahl, ich habe mein Leib und mein Blut gegeben, tut dies zu meinem Gedächtnis, bis ich komme und euch zu mir hole, denn ich bereite euch eine Stätte und ich werde euch zu mir nehmen und wir werden Gemeinschaft haben. Und mich verlangt danach, sagt Jesus, von dem Wein wieder zu trinken im Reiche meines Vaters. Mit euch bei der Erfüllung. Und hier tut er auch wieder bei der Hochzeit ein Zeichen, verwandelt Reinigungswasser in Wein, dass wir auch hier wieder erinnert werden, es hat ein Ziel, alles hat ein Ziel. Es ist eine Hochzeit, zu der Jesus seine Jünger nimmt. Er nimmt sie nicht zu einer Synagoge, er nimmt sie nicht zu einer Theologenschule, er nimmt sie nicht mit zu den Niagarafällen oder zum Jordan, um ihnen die Größe und Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Er nimmt sie zu einer Hochzeitsfeier, weil das ist die Botschaft, das ist das Ziel, die Feier, das Laubhüttenfest, die Erfüllung. Er knüpft an die Verheißung an. Es beginnt mit einem Opfer, das Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott. Paulus gibt einen Hinweis in Römer 10, was schiefgelaufen ist. In Römer 10, Vers 2 sagt Paulus, ich gebe den Juden, dem Volk Israel, das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Wir haben das auch in den Schriften an die Gemeinde. Wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Wer erkannt hat, hat noch nicht erkannt, wozu er erkennen soll. Hier in Römer 10, Vers 3 heißt es, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Haben vergessen, dass es in Römer 10, Vers 12 heißt, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Denn Römer 3, 23, alle haben gesündigt, alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie durch ihn, diesen barmherzigen, gnädigen Gott, ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Barmherzigkeit und Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus ist. Für alle. Für alle. Kein Unterschied. Die vergessen, dass Gott gnädig ist. Die vergessen Barmherzigkeit. Wir lesen das in allen Evangelien. Als Beispiel bei Markus, weil er das so komprimiert. Jesus kommt und es heißt in Markus 1, 22, sie erstaunten über seine Lehre. Wer redet wie er? Vers 27 in Markus 1, sie staunten, was für eine Vollmacht. Krankheiten gehorchen ihm, Dämonen gehorchen ihm, Naturgewalten gehorchen ihm. Was für eine Lehre, was für eine Liebe, was für eine Gnade, wer ist er? Markus 2 fängt dann an, dass das Haus so voll ist mit staunenden Leuten, dass die Leute wohl einen Gelähmten bringen auf einer Trage. Und ihr wisst, ihr kennt die Geschichte, das Haus ist so voll, sie kommen nicht hin. Sie müssen aufs Dach, sie müssen das Dach abdecken und lassen durch das Dach den Gelähmten vor Jesu Füßen nieder. Und er macht ihn gehend. Er nimmt seine Bahre, auf der er lag, und geht. Und Markus 2, Vers 12 heißt es, dass sie erstaunten und priesen den Herrn. Und da sind wir wieder bei, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sie hatten Gott gesehen, sie hatten Gottes Handeln gesehen, Gottes Gnade gesehen, Gottes unverständliche Liebe gesehen, mit der er für den Menschen kämpft. Sie priesen den Herrn, sie hatten Freude. Das war Kraft, das war Stärke. Umso größere Warnung, wenn wir dann einfach weitergehen. Markus 2, Vers 15, sitzt er dann mit den Zöllnern und Sündern, die, die ihn am meisten brauchen. Und da kommen wir zu dem Punkt, das kann man doch nicht machen. Warum hängt er denn mit den falschen Leuten rum? Weiß er nicht, dass das Sünder sind? Weiß er nicht, dass das Zöllner sind? Weiß er nicht, dass das Loser sind? Er möchte ein Heiliger sein und hängt mit dem Abschaum rum. Jesus spricht, brauchen Sie nicht den Arzt am nötigsten? Dann gehen die Jünger durch die Felder. Und jetzt reden wir von den ganzen Geboten. Die Gebote um die Gebote um die Gebote. Und sie pflücken von den Ähren, während sie durch die Felder gehen. Und die Pharisäer fragen Markus 2, Vers 18, warum fastet ihr nicht? Warum fastet ihr nie? Alle fasten, warum ihr nicht? Markus 2, Vers 24, warum tun sie am Sabbat, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und so geht es weiter und geht es weiter und geht es weiter. Und jetzt wird es brutal. Markus 2, Vers 25 und 26. Kann das jemand lesen? Hat jemand eine Bibel? Markus 2, 25 und 26.
Habt ihr nie gelesen, was David tat? Und als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten, wie er zur Zeit des Hohenpriesters Abiatar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf als nur der Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren?
Danke. Jesus heilt einen Mann in Not am Sabbat. Und sie sagen, das tust du am Sabbat, das ist verboten. Und Jesus gibt diese Antwort. Wisst ihr nicht, was David tat, als er in Not war und nahm von den Schaubroten im Tempel auf der Flucht? Es war verboten für David damals, die Brote zu nehmen. Die galten, waren nur für die Priester, die waren nur für den Tempel, die waren nur für Gott. Aber David war in Not. Und dann sagt Jesus, war das nicht richtig, jemand in Not zu helfen? Barmherzigkeit siegt über Gericht. Haben wir nicht den Tod verdient? Barmherzigkeit siegt über Gericht. Hat die Ehebrecherin nicht den Tod verdient? Ja. Barmherzigkeit siegt über Gericht. Und Gott bleibt gerecht und treu und zahlt selber, hat selber den Preis für alle Sünden der Welt schon bezahlt. Auch für deine und für meine. Und sie klagen ihn weiter an. Kapitel 3, Verse 1 und 2.
Und er ging wiederum in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. und er sprach zu ihm: Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen.
Sie wollen ihm eine Falle stellen. Wisst ihr, die sind so auf die Gebote, auf das Halten von Geboten fixiert, dass jetzt die Gebote nicht mehr zur Heiligung, nicht mehr zum Schutz, nicht mehr zum Dienst für den Menschen dienen, wie Gott sie gegeben hat, sondern sie wollen jetzt Recht haben. Die Gesetze stehen im Mittelpunkt, die Gesetze sind oben. Du hast das falsch gemacht, sie wollen ihm eine Falle stellen. Und Jesus geht absichtlich in die Falle und sagt: Ist es denn verboten, am Sabbat Gutes zu tun? Und er heilt und hilft dieser Person in Not. Wie er auch dir und mir immer und heute und alle Tage helfen möchte. Und uns einen Fensterplatz gibt und möchte, dass wir hinausschauen ins Licht. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn ihr Freude an Rechthaberei, an Gesetz, an eigene Gerechtigkeit habt, habt ihr keine Freude. Die Pharisäer haben keine Freude. Er hängt mit den Sündern rum, er macht es falsch. Er handelt nicht, wie wir das denken, er macht es falsch. Er hält sich nicht an die Gepflogenheiten, er macht es falsch. Und dann ein paar Verse weiter, vielleicht Vers 6 noch, Markus 3, Vers 6.
Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen können.
Leute, wir sind im Markus 3. Wir sind im dritten Kapitel. Wir sind am Anfang der Geschichte. Wir haben bisher nur von Heilung, nur von Wundern, nur von Vollmacht. Und die Leute priesen Gott, die Leute lobten Gott, die Leute staunten über Gott. Über was für eine Gnade. Und nun sind wir im Kapitel 3, Vers 6 und sie überlegen, wie sie ihn umbringen können, weil er hält sich nicht an die Gesetze und Gebote und Überlieferungen. Er macht Dinge, die falsch sind, die den Anforderungen nicht entsprechen, die nicht so sind, wie ich das sehe. Und da sind wir bei uns. Wie viele Menschen kennen wir, die den Herrn nachfolgen, die wir nicht als Geschwister, als Christen sehen? Ganz viele. Und wer gibt dir und mir das Recht? Wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Und wir haben Dinge erkannt. Und jetzt kommt aber, dass wir noch erkennen sollen, wozu das gut ist. Es ist nicht dazu da, dass wir rechthaberisch durch die Gegend laufen, weil das haben die Pharisäer gemacht. Es ist nicht dazu da, dass wir jemanden dann den Glauben absprechen, der dem Herrn folgt und die Dinge noch anders sieht oder anders erkennt. Es ist auch nicht gegeben, dass wir jetzt alle Leute umarmen und gar nichts mehr sagen, sondern wir sollen Jesus als Vorbild haben. Was macht Jesus mit der Ehebrecherin? Sie wird angeklagt: Herr, was sagst du? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und damit sagt Jesus, dass die Gebote noch die Gültigkeit haben. Gott ist immer noch der fordernde Gott. Gott möchte immer noch Gehorsam und Herrlichkeit. Wir wissen, dass keiner das macht. Denn wir haben gelesen. Es ist kein Unterschied. Alle sind nicht genug für die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Wir alle haben verfehlt. Das heißt, jemand anderes, die Sünderin, sie muss eigentlich sterben. Sie muss verurteilt werden. Der Preis muss bezahlt werden. Gerechtigkeit muss hergestellt werden. Und nun kommt der Fehler. Jetzt wollen wir den Stein nehmen und den anderen steinigen. Und wir haben vielleicht sogar recht. Und jetzt kommt die Barmherzigkeit. Wenn du ohne Sünde bist, dann mach weiter. Dann geh hin und wirf die Steine. Dann geh hin und sag allen, was sie alles falsch machen. Dann sag allen: Nein, du bist gar kein Gläubiger, du bist gar kein Christ, du folgst Jesus gar nicht nach, du siehst das und das falsch, ich sehe das und das anders. Das ist ganz schwierig. Aber schauen wir noch mal auf Jesus. Er schreibt in den Sand und gibt dem Ganzen ein bisschen Zeit, den Gewissen Zeit. Er sagt: Ja, Fehler, wirf den ersten Stein, wenn du ohne Schuld bist. Und zum Glück überleben die, sind zum Glück ehrlich und gehen einer nach dem anderen. Und jetzt kommt Gott. Und er darf, Jesus darf, Gott darf den ersten Stein werfen und die Frau zu Tode werfen. Macht Jesus das?
Nein.
Nein. Das macht auch Gott nicht. Auch heute nicht. Niemals. Wir machen alle Fehler. Wir sind alle Sünder. Und Gott könnte und dürfte uns vernichten, genau wie Jesus mit der im Ehebruch ergriffenen Frau. Aber er sagt, dann verurteile ich dich auch nicht und geht selber für sie ans Kreuz. Leute, wir haben so eine große Gnade und wir haben auch so viel großes Gutes erkannt in unseren Gemeinden, in unseren Gemeinschaften. Das ist eine herrliche Gnade. Wir sind vor geöffneten Fenstern, bekommen frische Luft des Heiligen Geistes, klare Vision, klaren Blick, dürfen wachsen und erkennen immer mehr. Aber wir sollen das mit Barmherzigkeit nutzen. In Gnade nutzen, so wie Jesus das gemacht hat. Nicht vergessen, dass wir selber vieles nicht klar sehen. Dass wir selber noch zum Teil sehr egoistisch einige Wege gehen. Dass wir selber noch ein bisschen nach unserem Gusto die Schrift auslegen. Dass ich auch immer noch Schüler und Lernender bin. Immer noch vieles nicht begriffen habe. Immer noch einige Stellen meide. Und dass es deshalb gar kein Recht für mich gibt, auf andere loszugehen. Anderen ihren Glauben abzusprechen. Das macht der Herr. Das kann der Herr auch viel besser. Zum Glück ruft Gott nicht bei mir an und fragt, wer gerecht ist und wer nicht. Wen er retten, wen er verurteilen soll. Er hat noch nie angerufen. Er wird auch mich nie fragen. Übrigens glaube ich auch, dass er bei euch, bei dir, nicht anrufen wird. Und dass es deine Aufgabe ist, das zu entscheiden. Selbst bei der Ernte wird er seine Engel aussenden und nicht Menschen. Für uns ist die Hochzeit, für uns ist die Freudenfeier, für uns ist die Vereinigung mit ihm. Und zwar mit allen anderen, die seinen Namen anrufen. Denn wer den Herrn des Namen anruft, wird errettet werden. Und Gottes Wort ist wahr. Das heißt nicht, dass wir Kompromisse eingehen. Jesus geht auch keine Kompromisse ein. Aber dass wir sie in Liebe und Gnade eingehen. Jesus erwähnt, wie wir schon gehört haben, die Geschichte mit David, der auch etwas falsch machte, aber in Not war. Und Gott sagt, es hat ihm geholfen. Darf man nicht am Sabbat Gutes tun? Im Matthäusevangelium haben wir die ganzen Geschichten, die wir am Anfang bei Markus finden, auch. Da heißt es in Matthäus 9, als die Volksmenge sah, was Jesus tat, verwunderten sie sich und priesen Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Vers 10, und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder, saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und die Pharisäer kommen und sagen, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und jetzt kommt die Aufgabe für uns. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Geht hin, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Und ich erinnere euch daran, dass die Opfer im Gesetz stehen und dass Gott die Opfer wollte, dass Gott die Opfer sogar geboten hat und dass die Opfer kommen mussten. Aber Jesus sagt, wenn es darum geht, wenn ihr wirklich alles auf den Punkt bringen wollt, dann geht hin und lernt, was es heißt. Ich füge es ein, lieber Barmherzigkeit. Und so handelt Jesus bis zum Kreuz. Er wird bespuckt, er wird verurteilt, er wird verlacht, er wird zu Unrecht angeklagt. Er hängt am Kreuz und dort am Kreuz hängt Gott, verlacht, verspottet, zu Unrecht und sagt, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Gott. Und das ist der, der auch zu dir und zu mir spricht. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr in Jeremia 9, Vers 23. Wir haben einen großartigen Gott, der Sünden vergibt, der für uns stirbt, der barmherzig ist, über die Maßen barmherzig ist. Lasst auch uns barmherzig sein. Lasst uns das, was wir verstanden haben, mit anderen teilen. Lasst uns einander beschenken und uns helfen, dass wir hinwachsen zur vollen Erkenntnis Gottes. Lasst uns aber frei werden von Schuld und Sünde und schlechtem Gewissen, was der Herr schon längst von uns genommen hat und möchte, dass wir als freie Menschen, wie diese Ehebrecherin, frei, befreit durch die Liebe des Herrn leben. Ich habe einen Liedtext mitgebracht von einer Evangelisation, die wir mit Lutz Schäufler in Bremen und Suhling hatten letzte Woche. Und er schreibt über Wahrheit und Liebe und auch über Wahrheit, die nur wehtut, weil sie eigentlich keine richtige Wahrheit ist. Jesus ist der Einzige, der Wahrheit und Liebe zusammenbringt. Und wir sehen es in seinem Verhalten mit der Ehebrecherin. In dem Lied von Lutz Schäufler heißt es, Wahrheit, die nur weh tut, ist nicht wahr genug. Wahrheit ohne Liebe ist Betrug. Wahrheit, die nur aufdeckt, kommt aus hartem Herz. Nur um Recht zu haben, schafft sie Schmerz. Helfen kann uns allen Wahrheit, die auch liebt, die in harte Herzen Milde gibt. Liebe, die nicht wahr ist, reicht nicht tief genug. Liebe ohne Wahrheit ist Betrug. Liebe, die nur zudeckt, kommt aus halbem Herz, um sich selbst zu schonen, scheut sie Schmerz. Helfen kann uns allen Liebe, die nicht schont, weil die halbe Wahrheit sich nicht lohnt. Helfen kann uns allen Wahrheit, die auch liebt, die in harte Herzen Milde gibt. Jesus macht es uns vor. Er spricht die Wahrheit, er ist bereit zu geben. Er redet nicht nur über Wahrheit, er tut es mit Liebe. Er redet nicht nur von Liebe, die keine ist, weil er ist selber bereit, alles zu geben für diese Wahrheit. Er geht ans Kreuz. Er deckt nicht nur zu, geht nicht nur drumherum, gibt sich selbst. Schont sich nicht. Das ist unser Gott. Er möge eure Sinne und Herzen bewahren. Mögen wir auf Jesus schauen und über ihn staunen und erinnert werden, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es geht mit dem Opfer los. Es wird mit Freuden aufhören. Und jeder, der den Herrn, Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Amen.